Wie war Ihre erste Erfahrung mit einem Computer oder was?
Lochkarten beim Studium 1979.
Oh, ja, und was war das erste Smartphone und wann vielleicht auch?
Eingebautes C-Netz im Auto, noch vor der Wende, also muss frühe 80er Jahre gewesen sein.
Welches ist das Lieblingsgadget oder vielleicht auch die App, die am häufigsten benutzt wird?
Tatsächlich im Moment Sprachaufnahme, also Voice-to-Text.
Welcher Tech-Trend beeinflusst Ihrer Meinung nach unsere Zukunft am meisten?
Die Summe der Tech-Trends. Im Moment ist es AI, davor war es dies, das. Die Summe der Tech-Trends, sowohl digital als auch Materialforschung, das alles bringt uns im Moment in eine ganz andere Richtung.
Und als letztes, was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie das Wort Digitalisierung hören?
Im Moment Automatisierung aus Geschäftssicht.
Herzlich willkommen bei SoTech Deutschland, dem NTV Tech Podcast mit Frauke Holzmeier und Andreas Laukert.
Damit willkommen nochmal zu SoTech Deutschland und wir begrüßen, die Stimme haben wir schon gehört, Frank Blase, den CEO von IGOS. Hallo Herr Blase.
Hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
Hallo, hallo.
Und Sie bekommen, auch wenn wir schon ein bisschen was erfahren haben, natürlich noch eine kleine Vorstellung. Sie haben ein MBA an der Texas Christian University gemacht, waren Trainee bei Unilever und dann seit 83 ununterbrochen bei IGOS. Macht aber auch irgendwie Sinn, denn der Vater hat das Unternehmen gegründet in einer Garage in Bergisch Gladbach. Und wenn ich mich nicht irre, wir strahlen jetzt Anfang 2024 aus. Sie feiern jetzt Geburtstag dieses Jahr. Also Sie sowieso auch, jedes Jahr, aber das Unternehmen.
Firma 60 Jahre.
60 Jahre.
60 Jahre, ja.
Schon eine geile Story, also so eine Garagenstory.
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe in dieser Garage übrigens auch zählen gelernt. Also IGOS 64 und als ich 3-4 Jahre alt war, da gab es so ein Produkt, ein technisches Produkt für einen Vergaser und das wurde in 10er-Größen gestapelt. Also bis 10 konnte ich zählen. Böse Zungen behaupten, viel größer kann ich jetzt auch nicht zählen. Von daher kenne ich die Garage noch. Und angefangen habe ich dann, da waren wir auch nicht so viel mehr Leute, etwas über 20 Menschen in einem Gebäude einer ehemaligen Textilfabrik in Bergisch Gladbach.
Und der Region sind Sie treu geblieben, also IGOS sitzt in Köln. Vielleicht für alle, denen das Unternehmen jetzt nichts sagt, vielleicht mal so in einfachen Sätzen. Sie haben, glaube ich, 230.000 Artikel ungefähr, ne? Also worum geht's?
Es geht darum, dass wir mit einer Technologie, die wir Motion Plastics nennen, Kunststoffe für Bewegung, Bewegungen aller Art verbessern. In Maschinen, aber eben auch in Fahrrädern, in Mixern, in Waschmaschinen. Was heißt verbessern? Durch die Kunststoffmischungen können alle unsere Anwendungen auf jede Art von Schmierung verzichten. Ich muss nichts schmieren mit Fett, mit Öl. Sie haben gleichzeitig sehr oft eine lange Lebensdauer, oft länger als geschmierte Teile und andere technische Vorteile. Und im besten Fall sind sie auch noch günstiger. So, und da aus dieser Technologie entwickeln wir alles Mögliche von Zahnrädern, Gleitlagern, Kugellagern, Ketten, aber auch mit Kupfer behaftete Kabel für Roboter, Motion Plastics.
Interessant, wenn man nach Köln fährt, die Autobahn von Süden kommend, fährt bei IGOS vorbei. Das sind die Fabrikhallen kann man nicht übersehen mit den gelben Pfeilern und das ist immer sehr, sieht sehr groß aus da alles. Aber ich wollte nochmal zurück zu der Garagenstory. War das immer schon der Wunsch, beim Vater einzusteigen und das Ziel? Oder wie hat sich das ergeben?
Nein, das Gegenteil war der Wunsch. Mein Wunsch als Schüler in den letzten 2 Jahren war Theater, Film. Ich habe auch in meinem Abiturjahr war ich der erste Schüler der Schule, der eine Theaterproduktion produziert hat und Regie geführt, gespielt, Biedermann und die Brandstifter. Und dann habe ich mir aber gedacht, mach mal 3 Jahre etwas Solides. Andere Leute haben eine Lehre gemacht. Ich konnte mit der Karl-Duisberg-Gesellschaft innerhalb von nur 3 Jahren nach dem Abitur diesen englischen MBA machen in Texas, wo ich eben auch die Lochkarten mit Lochkarten Fortran programmieren durfte. Die Amerikaner, die Texaner haben mich da so bewegt Richtung Entrepreneurship, Unternehmertum, dass ich dann über einen Schritt bei Unilever, ich wollte mir beweisen, dass ich nicht in die elterliche Firma musste. Es war ein sehr prestigeträchtiges Führungsnachwuchsprogramm. Ich glaube, von 700 Bewerbern sind 4 angenommen worden, so etwas in der Richtung bei Unilever. Und das habe ich auch geschafft. Ich hätte auch bleiben können, aber dann hat mich doch das Abenteuer der sehr kleinen Firma gereizt.
Wo Sie Ihre künstlerische Seite ansprechen. Ich erinnere mich, wir haben uns mal auf der Hannover Messe unterhalten und da haben Sie was von Himmel und Kölle, meine ich, erzählt. Da sind sie involviert, jetzt für alle Nicht-Kölner. Hä? Wovon ein reden Musical. Die? Das ist ein Comedy-Musical, was an der Volksbühne am Rudolfplatz aufgeführt wird. So das legendäre Milowitsch-Theater.
Waren Sie schon mal drin?
Ja, ich
Sie waren
ich
war, drin,
ich,
ja?
Ich darf da moderieren schon. Manchmal bei der Digital X.
Ach ja,
dem,
aber im Stück
ja, genau. Nicht. Aber ansonsten ja. War ich leider noch nicht drin in der Volksbühne, ja. Außer mal für solche Events.
Nein, also wir haben jetzt schon über 400 Mal gespielt, bis auf 5 Mal jeden Abend mit Standing Ovations. Und das nächste Musical mit überregionalem Bezug ist in Vorbereitung, Premiere nächstes Jahr im September. Und ich darf produzieren. Also ich bin da der dumme Produzent.
Spannend, sehr schön. Man braucht ja noch einen Ausgleich zum Job, ne?
Allerdings, ich möchte dann, kommen wir wieder zu Tech, da eben viele Leute sagen, ah ja, machst du mal was Kreatives und Kunststoff. Igos in der gesamten Ausprägung ist hochkreativ. Wir machen ja alles selber, von den Kundengesprächen zuhören, die Produkte entwickeln, erfinden, hier testen, produzieren, dann wieder vermarkten. Wir haben unsere Inhouse-Agentur, mit allein in Köln über 80 Menschen. Wir produzieren jeden Film, wir machen die Webshops, wir machen die Online-Tools, die Messeauftritte. Also es ist ein Potpourri an Dingen, die auch alle Spaß machen, die ich auch alle in den über 40 Jahren Igos alle schon mal gemacht habe. Mhm. Das Musical ist nicht aus Mangel an Kreativität im Beruf, es ist eine weitere Facette, die ich da gerne mache. Der Unterschied ist, dass die Kunden immer jeden Moment um sie rumsitzen. Das ist ein Riesenunterschied.
Mhm. Das war jetzt auch nicht unser Ansatz. Wir wollten nur die Person Frank Blase noch ein bisschen näher bringen. Ich finde das total interessant, was manche Menschen so dann noch drumherum machen. Das Geschäft ist ja schon riesig, 230.000 Artikel, das ist ja schon mal eine Hausnummer.
Danke.
Wir hatten uns ja kennengelernt. Also das größere Ding, was wir mal zusammen gemacht hatten, war diese Fahrradgeschichte. Sie sind ja technologisch als Igos auch auf vielen Seiten unterwegs. Ja, das Spritzgussgeschäft mit den ganzen Plastiksachen ist das eine. Dann gibt es noch Robotik. Und auch Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Das hat ja auch mit Technologie zu tun. Ich erinnere mich an die Fahrradgeschichte aus Plastikmüll. Ich habe dann meine gelbe Tonne zur Verfügung gestellt und dann haben wir daraus ein Fahrrad produzieren lassen. Und wie weit ist das Projekt jetzt gediehen? Sind die schon auf dem Markt oder kommen die jetzt irgendwann?
Ja, danke für die Frage. Also die ersten 100 Räder, um auf die Straße zu kommen, sie im Straßentest zu machen mit externen, sind jetzt in der Produktion. Wir haben jetzt 5 fertig vor Weihnachten. Und unser Ziel ist es, am 1.4. zu beginnen, regulär zu verkaufen.
Mhm.
Und was Sie sagen, ist sehr, sehr gut, Herr Laukert. Allerdings alles, nicht unbedingt mit Spritzguss, wir haben auch andere Kunststoffverarbeitungstechnologien, auch 3D-Druck und Extrusion und jetzt Rotomolding für das Fahrrad. Aber alles basiert auf diesen Motion Plastics. Auch der Roboter ist deswegen so günstig, weil das Getriebe aus diesem Kunststoff ist, was nicht geschmiert wird, was leicht ist, günstig ist. So, und dann gehen wir etwas in die Breite. Für den Roboter zum Beispiel haben wir uns beteiligt oder jetzt wesentlich gekauft, eine kleine Elektronikfirma für die Elektronik im Roboter und die Software. Für das Fahrrad haben wir uns beteiligt an einer Kölner Designagentur, Coleo, die überwiegend bisher Aluminiumfahrräder konstruiert, aber auch Kunststoffteile schon. Also da suchen wir dann speziell aus, wo können wir unser Know-how anreichern und das macht uns riesig Spaß. Aber der Kern, wie bei einem Chip, der Kern sind immer die Motion Plastics.
Mhm. Mhm.
Und auch das Recyceln. Ne? Das kommt ja dann daraus, dass wir unsere Produkte draußen wieder einsammeln und daraus etwas machen. Oder, wie im Fall Fahrrad, nicht technische Kunststoffe, sondern Konsumenten, Haushaltsmüllkunststoffe nehmen oder Fischernetze aus dem Meer und daraus eine Supply Chain, die es zum Teil schon gibt, kreieren und damit dann wieder Fahrrad dran machen. Alles diese Basis Kunststoff und Kunststoff in Bewegung.
Mhm. Ich habe eine Frage, die man wahrscheinlich sehr lange beantworten könnte. Vielleicht schaffen Sie es einigermaßen kurz. Sie sind jetzt ja schon sehr lange im Unternehmen und so wie die technologische Entwicklung ist, die ist rasant, hat sich ja auch Igos entwickelt, hat sich verbreitert. Und weil Sie eben schon so lange in diesem Familienunternehmen sind und das führen, fand ich eine der Einstiegsfragen nochmal ganz interessant. Was heißt Digitalisierung für Sie? Was heißt Fortschritt für Sie? Wie schaffen Sie es immer zu merken, das ist jetzt, in die Richtung müssen wir jetzt gehen, das ist jetzt der nächste Trend, auf den wir drauf müssen, wenn Trend vielleicht das richtige Wort ist. Wissen Sie, was ich meine?
Ja, sehr gute Frage. Also zum einen habe ich das Glück, meine Gene, dass ich immer noch absolut neugierig bin und auch deswegen auch wunderbare Menschen, neugierige Menschen mit mir machen die natürlich zum Teil noch neugieriger sind und weit vorne sind in den Dingen, die sie dann tun. Und die andere Antwort ist, Frau Holzmeier, wir sind in der Lage mit unserem Eigenkapital, dass wir Dinge ausprobieren können. Also zum Beispiel Plattform-Business, also Airbnb, Uber. Wir waren in der Lage, eine Roboterplattform zu kreieren mit relativ wenig Geld am Anfang. Und dann haben wir gemerkt, nach 2 Jahren, das zieht und stecken jetzt da immer mehr rein. Und so haben wir etliche Dinge. Wir haben jetzt eine Anlehnung an das Metaversum, das Egoversum geschaffen, wo wir auch schon 4 Kunden drin haben, die also auf unserer Plattform ihre Maschinen reinbauen, mit ihren Kunden arbeiten. Also Wissen bei der Digitalisierung ist schwierig, aber ausprobieren können wir sehr viel, tun wir auch.
Ich muss zugeben, Egos hat mich schon immer interessiert auf der Hannover Messe, immer für mich der interessanteste Stand. Es gibt da so viele Teile. Ich bin selber ein Bastler, habe viel früher rumgelötet als Jugendlicher und gemacht und getan. Und es gibt ja jetzt so viele Möglichkeiten mit Arduino und so Elektronik. Da kann man so viel machen. Immer mal der Wunsch, bei Egos möchte ich mal im Lager ein bisschen mit einem großen Beutel einkaufen gehen. Es ist immer total spannend. Vor allen Dingen die Robotik hat es mir dann angetan. Sie haben ja diese Cobots in einfacher Bauweise durch dieses Plastik, wie Sie ja gerade sagten. Also der Schritt dahin war der einfach nur logisch. Ich hätte jetzt gedacht, okay, Sprit mit Ihrem normalen Verkauf der vielen Millionen Teile, da verdient man das Geld und Robotik macht man dann die Zukunft. Aber jetzt, wie Sie sagten, ist ja das eine es war einfach der logische Schritt, Robotik auch mit solchen Teilen zu machen. Oder gab es das vorher schon die Idee, wir müssen irgendwas mit Robotik machen, jetzt lass uns mal überlegen.
Also manche Dinge ergeben sich logisch und mittlerweile haben wir etliche Menschen hier, die selber auch Innovationen treiben. Also logisch zum Beispiel, etwas technisch gesagt, wir machen ein sogenanntes Lineallager und dann kommt der Motor dazu und die Steuerung. Andere Dinge, weil der Markt das auch möchte und wir das dann so zusammen anbieten. Andere Dinge wie der Roboter war dann mehr eine verrückte Idee von mir. Über Messen gehen, habe einen Seilroboter gesehen. Den haben wir aber dann, das ist 13 Jahre her, da haben wir diese Elemente aus Kunststoff gemacht, haben wir aber leider nie richtig ans Laufen bekommen. Auch andere Startups haben einen Seilroboter bis heute nicht richtig ans Laufen bekommen. Wir haben aber dadurch gemerkt, der Markt möchte so etwas Einfaches, Leichtes, Günstiges und haben dann uns entschieden, da nochmal zu investieren und diese anderen Kunststoffgetriebe zu entwickeln. Wie gesagt, es gibt solche und solche Innovationsanstöße von uns selber, wo wir träumen und vom Markt und logisch.
Und Sie sind da ja noch mittendrin im Sinne von, sagten gerade, das war jetzt eine verrückte Idee von Ihnen mit diesem Roboter an den Seilen und das sehen jetzt unsere Hörer leider nicht, aber als Sie eben auftauchten, habe ich erst gedacht, das wäre ein Foto, aber Sie sitzen da mittendrin, offenbar, ich weiß nicht, in den Büros, es sieht fast aus wie so eine, es wäre schon fast die Werkshalle, heißt, Sie haben Ihren Arbeitsplatz auch mittendrin und kein Büro irgendwie abgeschlossen. Also das ist wichtig für Sie, so auf Tuchfühlung zu gehen.
Richtig, Frau Holzmeier. Und hinter mir, 20 Meter weiter, beginnt das Versuchslabor. Ein großer Teil der Entwickler sitzt hier neben mir, sind jetzt die Kollegen vom Bike-Startup. Das ändert sich dann mal, die Schwerpunkte. Das ist auch das Schwierige an Homeoffice. Wir haben Homeoffice, die Teams können selber entscheiden. Aber der Amerikaner hat ein schönes Wort, Serendipity, diese Zufälligkeiten. Also dass man die Umgebung schafft und so lebt, dass Zufälligkeiten eine Chance haben. Man geht vorbei, sieht irgendwas und hat da eine Idee und da. Und da, so ist diese Fabrik gebaut. Letzter Satz, oder die Räume hier, letzter Satz. Ich darf einen ganz super talentierten Menschen, meinen Freund nennen, den Florian Michaletzko. Der hat Fondorf mitgegründet, im Wesentlichen gegründet. Also Ergobag, die Rucksäcke, so 25 Jahre jünger als ich. Ein ganz toller Startup-Unternehmer. Und als der das erste Mal hier war, hat er seinen Kollegen angerufen, ey, ich bin hier im größten Startup von Köln. Also diese Umgebung, dass wir immer wieder anfangen, das greifen auch andere Menschen auf oder erleben sie.
Das erinnert mich so an Jeff Bezos. Das hat er, glaube ich, 2 oder 3 Jahre nach Gründung mal aufgeschrieben, dass für ihn immer Tag 1 ist. Sobald Tag 2 ist, ist das Unternehmen tot. Also ist das das, was Sie umschreiben?
Also, danke, dass Sie da den Vergleich
Ja,
das ist ein Teil davon, er hat ja auch gesagt, Amazon wird auf jeden Fall irgendwann sterben und unser Job ist es, diesen Tag möglichst lange rauszuzögern. Und wir sagen eben, alles, was wir machen, bitte, wo ist der Kundennutzen? Und man kann Gimmicks machen, wie dieses Egoversum oder Roboter, aber immer im Kopf haben, was haben die anderen davon? Aber das ist schon völlig richtig, dass wir versuchen, diesen Gefühlen nicht zu erliegen, boah, wir sind eine große Firma, boah, wir haben es geschafft, boah, uns kann nichts umhauen. Und dass man das auch in Äußerlichkeiten, in Symbolen manifestiert.
Wie erhalten Sie sich diesen Optimismus? Weil wenn man so sich in der Welt umhört und klar, die Medien haben da auch so ihren Teil, den sie dazu beitragen, ist ja eigentlich alles schlecht in Deutschland im Moment, was Bürokratie betrifft, was Digitalisierung betrifft, so insgesamt. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann mit so Unternehmern wie Ihnen sprechen, denken wir, ist doch alles gar nicht so schlimm, läuft ja. Also was passt da nicht zusammen in meinem Kopf?
Ja, also ich könnte Ihnen jetzt also zum Beispiel, ich sage das mal sehr offen, Lieferkettengesetz aus meiner Sicht eine absolute Katastrophe und auch ein Papiertiger. Wie soll, selbst wenn wir alles unterschreiben, wie sollen wir sicherstellen, wir haben was 6.000 Lieferanten auf der Welt, also wie sollen wir das in letzter Konsequenz sicherstellen? So zum Beispiel. Ich habe aber auch die historische Dimension, wenn ich das so sagen darf, in meinem Alter, ich bin jetzt 64. Als ich aus USA wiederkam, 1981, war hier auch und in den Jahren danach eine schwierige Stimmung. Japan lief uns da den Rang ab mit Autos angeblich, mit Qualität. So wie heute China mit Elektroautos. 35, jetzt mal aus Unternehmersicht, ne? 35-Stunden-Bocke, Null-Bock-Mentalität. So unterschiedlichste Stimmungen. Ich habe nie gedacht damals, dass Deutschland 40 Jahre später diese Stellung noch haben würde. Was sind wir? Nummer 3, Nummer 4 auf der Welt, Industrienation. Und unglaublich, dieses kleine Land mit dieser Ausgangslage. So, das macht mich zum einen optimistisch, dass wir das auch wieder schaffen können. Und ich könnte noch viele Sachen sagen, aber wenn ich jetzt mal auf die Tech-Branche auch im Digitalen, aber auch Technologien, Industrietechnologien, die Kombination aus Industrietechnologien, Digitalem, wir haben hier auf dem kleinsten Raum, noch mal kleiner als Kalifornien, haben wir so viele Unternehmen, haben wir so viel Infrastruktur und auch junge Menschen, die was machen wollen. Das ist fantastisch. So, und behalte mir insofern die Grundstimmung bei, bis jetzt noch, dass ich sage, und damit möchte ich diese Antwort auch beschließen, dass ich sage, wenn wir es nicht schaffen, dann bitte nicht die Schuld den Politikern geben. Wenn wir es, natürlich kann man Dinge besser machen, aber wenn wir es nicht schaffen, mit den noch Möglichkeiten, die wir haben, ist das unsere Sache. Und auch mit allen neuen Auflagen oder auch Stimmungen der Menschen, Work-Life-Balance etc., das sind alles. Die Welt hat sich immer verändert und immer auch, Gott sei Dank, in den letzten 200 Jahren zugunsten der Menschen in den meisten Ländern, leider nicht in allen. Und wenn wir es nicht schaffen als Unternehmer, dann sind wir selber schuld, beziehungsweise lass uns sehen, was wir machen können.
Ja, das hört sich gut an. Was wir meistens schwer beeinflussen können, ist ja noch die Sachen, die außerhalb unseres Landes liegen. Sie sind ja auch tätig in China und USA. Gerade China ist relativ viel los. Wir haben jetzt, glaube ich, im Januar Präsidentschaftswahlen in Taiwan. Wer weiß, was da passiert. Sie sind ja total abhängig auch in Ihrem Unternehmen von, dass die Globalisierung funktioniert, die Handelsketten und so weiter. Wie gehen Sie damit um? Können Sie das irgendwie so organisieren, dass Sie sagen, das, was ich in China brauche, produziere ich da und in Amerika produziere ich da? Ich muss nicht unbedingt alles per Schiff transportieren. Also wie gehen Sie damit um, dass diese Sachen funktionieren oder vielleicht auch nicht mehr funktionieren irgendwann?
Eine sehr, sehr gute Frage, Herr Lockhart. Also bis jetzt hatten wir das Glück, dass Kunststoffteile leicht sind und deswegen auch ökologisch, natürlich Fragezeichen, auch mit Luftfracht konkurrenzfähig transportiert werden konnten. Und über unsere vielen Produkte sind wir eben auch in China bis jetzt sehr wettbewerbsfähig. China ist unser zweitgrößter Markt, teilweise war es schon mal der größte Markt, lokaler Markt. Also wir haben ein Jahr gehabt, da haben wir in China mehr verkauft als in Deutschland. Und fast jedes Gramm Kunststoff, was wir da verkauft haben, wurde in Köln produziert. Ja, wirklich. Ist Wahnsinn. Und aufgrund der Lieferketten jetzt, ja, wir beginnen jetzt in China auch mit der lokalen Kunststoffproduktion in den USA auch. Und dieses Local for Local werden wir massiv weiterbringen. Ich war eben sehr optimistisch. Ich blende bei diesem Optimismus Kriege und Diktaturen aus. muss ich, ich blende es privat nicht aus, bin sehr besorgt. Sehr besorgt. Und mich, was mich echt traurig macht, ist, dass ich als Schüler, Penäler, warum auch immer, ich habe so einen Hang zur Geschichte, somit ab 12, 13, 14 viel gelesen habe über Nazi-Diktaturen und über die Menschen, die Flüchtenden. Und jetzt erlebe ich den gleichen Shitkram wieder, aus anderen Richtungen. Das ist manchmal deprimierend, aber das kann ich außer mit einer Haltung hier nicht beeinflussen. Ich kann Putin nicht beeinflussen. Ich kann beeinflussen, dass ich hier weitermache und auch spende und so weiter. Also das blende ich aus, aber es ist bei den unternehmerischen Chancen. Aber das kann man natürlich nicht komplett ausblenden.
Mhm. Aber wenn Sie sagen, local for local in den USA produzieren, in China anfangen, in den USA weiß man auch nicht, was kommt nächstes Jahr.
Nee.
Das heißt, es wird nicht einfacher, aber ist das dann deswegen auch so die Idee, dass man sagt, dann ist es dann da vor Ort einfacher, weil Trump würde es ja im Zweifel gefallen, wenn in den USA produziert wird. Also, dass man wenigstens noch was dann da vom Kuchen hat, oder was ist dann da die Strategie?
Ja, das sind alles riesige Märkte, Frau Holzmeier, und also USA, ich habe sowieso ein Faible für USA, allerdings nicht mit diesen Dingen, die schon mal waren jetzt vor 3 Jahren und sich jetzt da abzeichnen. Allerdings muss ich auch, da nochmal kurzer Einschub, muss ich auch akzeptieren, dass es ja die Bevölkerung ist. Ne? Der Kollege Trump nutzt das, aber wenn die Bevölkerung nicht dieser Meinung wäre, würde er sich ja nicht so halten. Oder ein Großteil der Bevölkerung, ob es ein Drittel ist, ein Viertel, mehr, wissen wir nicht. Ich hoffe im Moment, dass Nikki Haley sich da weiter durchsetzt. Also USA sehe ich aber trotzdem noch, auch wenn es schwieriger würde unter Trump, als ein Land, mit dem man arbeiten könnte. In China machen wir es so, dass wir planen eine Fabrik, in die wir dann von der heutigen Fabrik umziehen würden, wesentlich größer als die heutige. Wir planen es aber so, und ich habe eben von der Eigenkapitalquote gesprochen, dass wir nicht die Firma riskieren, wenn das schief geht. Da gibt es verschiedene Wege, wie wir das machen, auch obwohl wir es vielleicht nicht bräuchten, aber dort Kredite aufnehmen, lokale Kredite, dass wenn alles einbrechen würde, wir würden die Fabrik verlieren, das Risiko nicht komplett da ist. Das sind so Dinge, die wir jetzt anders denken, als wir es noch vor 5 Jahren gemacht haben.
Hat ja die deutsche Autoindustrie genügend Erfahrung gesammelt in der Richtung. Ich hätte noch eine Frage. Sie hatten ja viel erwähnt, was Sie alles machen in der Firma, von Medien bis sonst wo. Da brauchen Sie natürlich eine Menge Leute, die verschiedene Erfahrungen haben. Fachkräftemangel ist das große Stichwort. Wo kriegen Sie alle her? Können Sie nicht alle zukaufen? Als Firma schon vielleicht, aber ich glaube, Sie wollen die auch selbst haben als Angestellte.
Ja, also 2 Antworten bis jetzt, gerade auch bei jungen Leuten. Ich mache selber als Hauptgeschäftsführer immer noch jeden Monat oder mehrfach im Monat Kennenlernrunden mit 7, 8, 9 Kolleginnen aus dem Angestelltenbereich. In der Fabrik, Kollegin, machen wir es etwas anders, machen wir es etwas Ähnliches, aber ohne mich. Also bis jetzt haben wir noch, dürfen wir sagen, dass viele Menschen gerne zu uns kommen, sei es als Station, ja? Da sagen wir auch ganz offen, sei es als Station, dass ihr was lernen oder dass sie dann doch Wurzeln schlagen. Das ist prima. Und meine andere Antwort, Herr Laukert, ist Erwachsenenbildung. Wir haben gerade in Fabrikbereichen ein Programm, wo wir tatsächlich auch mit Zeitarbeitskräften erstmal beginnen, als Werker, Werkerin. Und dann haben wir mittlerweile in den letzten 5 Jahren über 200 Menschen zu Facharbeitern umgeschult. Sie sind gekommen vor 5 Jahren aus Syrien, konnten kein Deutsch und haben jetzt einen IHK-geprüften Facharbeiterbrief, Logistik, Verfahrensmechaniker. Wir haben das mit der IHK in Köln gemacht, ist bis jetzt noch singulär, leider. Macht noch keiner nach, aber wir bilden Erwachsene bei vollem Lohn mit Engagement von deren Seite ein Wochenende, den Samstag und einmal abends in 12 Monaten zu einem Facharbeiterbrief, sagen wir mal 2. Klasse aus, aber ein anerkannter IHK-Facharbeiterschein. Und diesen Weg, der wird sehr stark angenommen. Diese Menschen bleiben auch überwiegend bei uns, verdienen mehr, machen anspruchsvollere Arbeiten und denen gehen wir weiter. Und den werden wir jetzt auch noch stärker im Angestelltenbereich gehen. Denn wir haben die Automatisierung, wir werden sie auch stärker haben, auch in den Bürobereichen. Und ich stehe im Wort auf Betriebsversammlungen, Videos, dass wir allen Menschen eine Umschulung anbieten mit anderen Jobs, also Menschen, die bis jetzt Aufträge eingeben manuell, dass wir da eine Chance geben, guck mal hier im, als Vertriebsunterstützung, aber durchaus auch kleinere Datenaufbereitungsaufgaben, KI-Aufgaben, Content-Marketing, also viele Dinge tun, die uns auch zum Kunden den stärker, noch stärker machen. Und da wird das Thema Erwachsenenbildung nochmal sehr stark herauskommen.
Vielleicht so Richtung Ziel so langsam. Was ist für Sie so das wichtigste Ziel für 2024 für IGOS?
Ganz klar, dass wir auch mit KI unsere vielen Kolleginnen und Kollegen im Verkauf ausstatten mit Werkzeugen, dass sie bei jedem Kunden noch viel mehr die Chancen für unsere 234.000 Produkte entdecken. Beziehungsweise vom Kunden her gedacht. Ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel, was mich total beeindruckt. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber eine riesige Brauereikette, Brauereikonzern auf der Welt, ist ein europäischer Konzern, hat, ich glaube, 160 Werke. In Brasilien haben die Wartungsingenieure etwas entdeckt, wo sie mit 100 Kunststofflagern ausgetauscht gegen Kugellager im Jahr für 1000 Gleitlager aus Kunststoff sparen sie im Jahr sage und schreibe 2 Millionen Dollar Schmierfett.
Hm. Nur Schmierfett,
mit 1000 Schmierfett.
Das sind die Lager noch nicht eingerechnet, die man auch noch spart, ne?
Mit Lager nicht eingerechnet. Unfassbar. Ja. Und davon haben wir täglich Anwendungen und wir machen es aber auch den Kunden und unseren Kollegen noch etwas schwer, das alles schnell zu finden, zu entdecken und ohne, dass wir groß manipulativ verkaufen, einfach sagen, guck mal, das hat da geklappt, das könnte bei dir auch klappen. Das wird der größte Push von uns. Und da haben wir ganz tolle AI-Instrumente mit dem Handy, können Sie eine Maschine fotografieren beim Kunden und sagen, bei dem anderen Kunden so eine ähnliche Maschine ist, war das und das drin. So, das hatten wir alles nicht. Das ist schon da und wird ausgebaut, plus organisatorische Verbesserungen. Das wird die größte Revolution, die wir intern dieses Jahr anzetteln, 2024.
Da denke ich so an Celonis auch so.
Sehr gut.
Prozessautomatisierung.
Haben wir auch. Auch im Einsatz. Sehr gut.
Ja. Das ist, ich kann auch noch Beispiele. Also Gewächshausautomatisierung bei mir zu Hause zum Beispiel.
Gucken Sie bei uns auf der Website, haben wir auch. Mit unserer Low-Cost-Automation machen. Ja. Also kommen Sie doch noch mal vorbei, vielleicht nicht mit der Tüte und im Lager, aber kommen Sie mal in die Roboter.
Mit der Schubkarre.
Aber, mit der Schubkarre, genau. Mit dem Anhänger. Genau.
Nee, aber Ihr Forschungs-, das gucken wir uns bestimmt mal an. Das interessiert mich mal, den Forschungsbereich.
Also es ist sehr vielfältig. Und bis jetzt, obwohl wir dann schon mal so Kunden einladen und sagen, wir machen viel, sind die eigentlich immer noch überrascht, wie viel wir machen. Also sehr gerne.
Danach gehen wir dann in die Volksbühne.
Ja, genau. Okay. Ja, vielen Dank für das Interview.
Auch sehr gerne, genau.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.